In der Theorie ist es einfach, über Vergebung zu sprechen. Doch jenem Mann zu vergeben, der die eigenen Kinder umgebracht hat, ist was ganz anderes. Wenn Sie mich fragen, was ich von Vergebung halte, dann fällt mir die Antwort nicht schwer. Vergebung ist immens wichtig. Ich bin dankbar, dass Gott mir vergibt. Und ich weiß, dass wir als Christen deshalb anderen Menschen auch vergeben sollen und können. Doch dann höre ich die Geschichte von Alice Mukarurinda und Emmanuel aus Ruanda. Die Geschichte beginnt wie so viele aus der dunklen Zeit des Völkermords in Ruanda vor 20 Jahren. Emmanuel ist ein Hutu. Als die Unruhen losgehen, greift der aufgestachelte junge Mann zu seiner Machete und ist mit von der Partie. «Ich habe einen Job für dich», sagt ihm der örtliche Hutu-Führer und bringt ihn zum Haus eines Christen, mit dem er gemeinsam im Kirchenchor singt. «Töte ihn!» Emmanuel hat noch nie getötet, doch er tut es. In den nächsten Tagen bringt er zahlreiche Menschen mit seiner Machete um. Er meint dazu, «Bei der ersten Familie, die ich getötet habe, habe ich mich schlecht gefühlt. Aber dann habe ich mich daran gewöhnt. Uns wurde gesagt, dass die Tutsi böse sind. Und nach der ersten Familie habe ich gefühlt, dass ich Feinde töte. Alice Mukarurinda sucht auf dem Grundstück einer Kirche Schutz vor dem mordenden Mob. Die Hutu legen Feuer und stürmen die Kirche. 5000 Menschen werden dabei abgeschlachtet. Alice kann mit einer Nichte und ihrer 9-monatigen Tochter in den Sumpf entkommen. Doch die Todesschwadronen durchkämmen systematisch das ganze Gebiet. Jedes Mal, wenn sie einen Tutsi finden, blasen sie in eine Trillerpfeife. Verfolger und Verfolgte wissen dann, jetzt stirbt wieder jemand. Es ist Emmanuel, der Alice schließlich findet. Sie sind gemeinsam in die Schule gegangen, er erkennt sie, erinnert sich jedoch nicht mehr an ihren Namen. Zuerst bringt er die beiden Kinder um. Dann kommt Alice an die Reihe. Die junge Frau hebt ihre rechte Hand zum Schutz. Er schlägt sie ab und verletzt sie am Kopf. Dann lässt er sie zum Sterben liegen. Doch Alice überlebt. Nach dem 100-tägigen Massenmord versuchen viele, einfach wieder in ihren Alltag zurückzukehren. Emmanuel kann das nicht. Seine Schuld zerfrisst ihn. So stellt er sich den Behörden und geht ins Gefängnis. Nach 6 Jahren wird er mit all denen, die ihre Schuld gestanden haben, entlassen. Doch das reicht ihm nicht. Er tritt einen schweren Weg an, sucht die Angehörigen seiner Opfer auf und bittet sie um Verzeihung. Als sich Emmanuel einer Gruppe von Tätern und Opfern anschließt, die einfache Häuser für die Betroffenen baut, trifft er die totgeglaubte Alice wieder. Zuerst geht er ihr aus dem Weg, doch schließlich fällt er vor ihr auf die Knie und bittet sie um Vergebung. Alice braucht Bedenkzeit. Ihre Tochter ist schließlich tot und ihren Armstumpf hat sie immer vor Augen.
Ja, wir sehen auf dem Bild die zwei Leute, um die es ging in diesem Text. Und Jesus sagt seinen Leuten, liebt eure Feinde. Und wenn wir über Feinde nachdenken, ist das für uns vielleicht schwierig. Ich habe auf dem Flyer geschrieben, gibt es etwas zwischen Lieben und Hassen? Vielleicht werden Sie am nächsten Dienstag im Bibelgespräch noch kurz darüber sprechen. Ja, wenn man lieben soll bei so einer krassen Geschichte, ja, wenn man so eine krasse Geschichte hört, dann spürt man oder merkt man sofort, ah, das ist mit Lieben gemeint. Und ich kann es euch vorwegnehmen, ja, sie hat ihm tatsächlich vergeben. Aber es war nicht einfach so, ah, ich vergebe jetzt so, es ist ja nichts Schlimmes passiert, sondern es ist etwas sehr Schlimmes passiert. Und das kostet uns enorm viel. Und manchmal, wenn wir darüber nachdenken, dass wir lieben sollten, dann ist vielleicht der erste Gedanke, ja, mein Liebestank ist ja selber eher leer als voll. Also mein Liebestank, der hat ja immer ein bisschen ein Minus. Und ich warte ja immer darauf, dass andere Leute da irgendwas nachschieben bei uns, hineinschoppen bei uns in diesen Liebestank hinein. Und ja, wenn der Liebestank leer ist, was macht man dann? Ich habe in den letzten 3 Predigten versucht, euch die Liebe Gottes nahe zu bringen und nahe zu bringen und nahe zu bringen. Ich habe versucht, darüber zu sprechen. Ich habe euch aufgefordert, letztes Mal, zählt mal, wie viel Mal Liebe, Lieben vorkommt in dieser Zeit und in der Zeit der Predigt. Und es war über 70 Mal, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und dann denkt man vielleicht, ja, jetzt haben wir es langsam gehört. Aber heute kommt die andere Seite der Medaille. Wer geliebt wird von Gott, wird ein liebender Mensch. Wer geliebt wird von Gott, wird ein liebender Mensch. Und das ist, was der Herr uns als Auftrag gibt. Ich lese euch den Text aus Matthäus 5, 43 folgende. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Feinde lieben ist eine unglaublich krasse Sache. Vor allem, wenn man daran denkt, ja, ich habe ja manchmal mit der Nächstenliebe schon Mühe. Und dann die Frage, ja, wie werde ich dann geliebt und kriege ich meine Liebe her, ist ja auch noch immer vorher und dann irgendwann kommen die Feinde. Ich hatte mal eine Geschichte gelesen eines Ehetherapeuten, der hat ein Ehepaar gehabt, die waren bei ihm und der Mann hat gesagt, ich liebe meine Frau nicht mehr. Waren Christen. Und dann hat der Ehetherapeut zu ihm gesagt, ja, aber du bist der Mann und Männer sind aufgefordert, ihre Frauen zu lieben. Ja, mag sein, aber ich liebe sie nicht mehr. Dann hat der Ehetherapeut gesagt, ja, aber du bist Christ. Und Christen werden aufgefordert, ihre Nächsten zu lieben wie sich selbst. Ja, aber meine Frau ist nicht mehr meine Nächste. Und er hat einen Moment gestutzt und hat darüber nachgedacht. Der Ehetherapeut hat gesagt, ja, ist sie deine Feindin? Ja, manchmal schon. Er hat gesagt, Jesus hat gesagt, liebe deine Feinde. Du kannst machen, was du willst, aber lieben musst du. Punkt. Ja, Feinde lieben ist nicht einfach ein Gefühl. Wenn man dann später im Neuen Testament weiterliest, dann spürt man, lieben heißt immer, und ich habe das auch in den letzten Predigen versucht deutlich zu machen, lieben heißt immer für jemand sein. Im Römerbrief heißt es, segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Wir können uns in schwierigen Situationen, wenn es druckartig auf uns kommt, immer entscheiden, gehen wir hier durch oder gehen wir hier durch. Es gibt selten einen Zwischenweg. Denn oftmals ist nichts tun, nicht lieben. Man denkt manchmal, wenn man nichts tut, ja, dann ist man fein raus. Oder man kann ja quasi sagen, es ist mir egal. Aber eine Egalhaltung heißt nicht lieben. Denn lieben ist per se immer ein für jemand sein, ein für jemand einstehen, für jemand Interesse zeigen, Fürsorge üben. Oder wie man es auch anders sagt, wir machen manchmal Fürbitte. Wir beten für andere. Wir stehen für andere ein. Es ist ein aktives Fürhandeln. Wir sind immer pro. Entweder lieben wir und sind für oder wir machen nichts und lassen die Leute liegen. Es gibt keine Alternative dazwischen. Wir können darüber diskutieren, nächsten Dienstag, wenn ihr wollt. Ich bin von dieser Haltung überzeugt. Denn Gottes Haltung ist auch nicht einfach die, ja, ich lasse die mal machen hier unten auf der Erde, mal schauen, wie sie alles, was sie versaut haben, wieder in den Gang kriegen. Nein, er greift aktiv in unser Leben ein, er kommt in diese Welt hinein und er greift ein. Und ich denke, was Gott möchte, ist, dass seine Liebe, die er uns schenkt, an uns etwas bewirkt. So wie wenn man zwei verschiedene Farben Kleider wäscht, oder weiß und rot, und plötzlich hat man nachher rosarote Kleider. Es färbt ab in unserem Leben. Die Gemeinschaft mit Christus, die färbt ab. Und darum ist es immer ein Indiz dafür, wie nahe wir bei Gott sind, wie nahe wir an seinem Herzen sind, wenn es darum geht, wie wir miteinander, wie wir mit unseren Nächsten, ja, wie wir mit unseren Feinden umgehen. Und es geht hier nicht um die Werke oder um etwas zu tun, sondern es geht darum, dass wenn etwas in dir drin ist, wenn du erfüllt bist, dann kommt auch etwas raus. Wenn nichts da ist, kommt auch nichts raus. Das heißt, wenn nichts bei dir rauskommt, dann hast du vielleicht die Liebe Gottes gar noch nicht erfasst, gar noch nicht verstanden, gar noch nicht in deinem Herzen. Und das ist das Krasse an diesem Mechanismus oder an diesem Geschehen. Es heißt dann weiter, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden. Und wenn man das mit einem modernen Wort übersetzen sollte, was hier Zöllner und Heiden sind, dann könnte man einfach sagen, der Normalo. Die normalen Menschen. Die Normalos, die machen das, was sie immer schon getan haben. Es sind Menschen, die in der Bibel oft offensichtlich als Sünder dastehen, zum Beispiel die Zöllner, oder sind Leute, die haben mit den römischen Leuten kooperiert und haben das eigene Volk ausgenommen, sich bereichert an den Menschen, die eigentlich ihre Nächste waren, oder die Heiden, die man einfach so im Großen bezeichnen kann als Menschen, die ohne Gott leben, die nicht zu Gottes Volk gehören. Und die machen das, was man immer macht, seit Urzeiten. Tauschhandel. Ich gebe dir ein bisschen Güte, du gibst mir auch ein bisschen Güte. Ich schenke dir ein wenig Liebe und bekomme auch ein wenig Liebe zurück. Ist so ganz, ganz plump und ganz simpel, oder? Wenn man diesen Tauschhandel machen wir auch oft, wenn wir eingeladen sind. Kennt ihr auch, oder? Was hat er mir gebracht letztes Mal? Ach, was war es schon wieder? Ah, nichts. Dann bringe ich auch nichts. Gut, das gibt es ja eigentlich nie, dass man nichts bringt. Ich muss immer darum kämpfen, wenn ich mal nichts bringen will. Ich denke, eigentlich bin ich ja genug als Mensch. Man hat schon genug mit mir zu tun, oder? Muss man nicht noch Schokolade essen dazu? Es ist total menschlich. Wir sind angelegt auf diesen Tauschhandel. Das ist das normale menschliche Verhalten, das tief in uns verwurzelt ist. Und es ist das normale menschliche Verhalten eines total egoistischen Menschen. Denn wir geben nur, damit wir was bekommen. Das merkt ihr immer, wenn das bei euch der Fall ist, das merkt ihr immer dann, wenn ihr denkt, ich bin zu kurz gekommen. Jetzt habe ich so viel investiert und da kommt gar nichts zurück. In solchen Momenten, wenn so diese Unzufriedenheit hochsteigt und man denkt, ja, muss ich immer anrufen, muss ich immer den ersten Schritt tun, muss ich immer lieb sein, muss ich immer. Ich hatte auch schon Situationen und Menschen, habe ich gedacht, jetzt könnt ihr mir mal den Puckel runterrutschen, jetzt rufe ich mal einen Monat nicht an. Und am liebsten hätte ich es durchgezogen in meiner Verbohrtheit und Sturheit. Ich habe dann mit lieben Menschen um mich herum, die sagen, das kannst du als Christ nicht machen, Punkt. Geht nicht. Und ich habe auch gemerkt, es tut gar nicht gut. Es tut gar nicht gut, verbohrt zu sein. Es tut nicht gut, zornig zu sein. Es tut nicht gut, die Türe zuzuschlagen. Also im Moment vielleicht schon, aber sie zuzulassen, tut nicht gut. So mal zuschlagen ist schon ganz okay. Ich habe manchmal, weiß noch, als ich mal richtig zornig war, da habe ich in Muri gewohnt, da habe ich einen Teller genommen, bin zum Fenster und unten hatten wir eine Garage, ein Garagendach und habe einen Teller genommen, bam, dann ein Wasch, 1000 Scherben, hat gut getan. Aber diese Haltung behalten im Herzen, dieses boah, zerstören, kaputt machen, das tut nicht gut. Man kann mal in den Wald gehen und mal richtig rausschreien, es ist alles scheiße in dieser Welt, es gurkt mich an und alle sind gemein zu mir. Aber irgendwann muss man wieder die Kurve kriegen. Wenn ihr verstehen wollt, was ich meine, dann könnt ihr auch mal in den Psalmen lesen. Da gibt es viele dieser Psalmen, in denen der David, der Psalmist, wir sagen dem Täubelet, so grimmig, und irgendwann sagt er, aber doch bleibe ich bei dir, Gott. Und doch will ich wieder und doch. Und im Neuen Testament noch viel stärker, oder dieses Überwinden in der Liebe, das ist, was Christus in uns wirken will. Vielleicht ist es gut, wenn ihr mal einen Moment darüber nachdenkt, wer eigentlich eure Feinde sind. Und ich denke mal, die meisten von euch würden sagen, ich habe keine Feinde. Ja, ich habe keine Leute, die mit der Machete hinter euch her sind. Gott sei Dank. Sind wir dankbar? Es gibt manchmal so Christen, die sagen, ach, wenn wir mehr Verfolgung hätten, dann wäre alles besser. Und denke ich, also, wir können uns auch gegenseitig schlagen, wenn du Schmerzen haben willst. Also für das brauchen wir nicht Leute. Also einfach, das finde ich absurd. Gott hat uns eine gute, wunderbare Situation geschenkt. Lasst uns dankbar sein dafür. Lasst uns dankbar sein, dass wir Osteraktionen durchführen können. Lasst uns dankbar sein, dass wir Bibeln verteilen können. Lasst uns dankbar sein, dass wir Evangelisationen durchführen können. Lasst uns dankbar sein, dass Sie am Sonntagmorgen mit der Bibel unter dem Arm in den Gottesdienst gehen können, ohne dass euch jemand verprügelt auf dem Weg. Das ist super. Und alles andere finde ich komisch. Aber wir haben, und ich sage mal, vielleicht müssen wir ein bisschen tiefer schauen. Wir haben solche Ausdrücke, die wir benutzen, wenn wir über Feinde reden. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Oder wenn der kommt, dann gehe ich. Oder wenn ich den auf der Straße sehe, wechsle ich die Straßenseite. Oder wenn ich ihn sehe, dann nehme ich meinen Kopf runter und tue so, wie wenn ich ihn nicht gesehen hätte. Damit ich nicht mit ihm sprechen muss. Menschen, die wir aus unserem Leben verbannen, das sind unsere Feinde. Menschen, denen wir unser Herz nicht mehr öffnen wollen. Wir hatten gestern geprobt hier. Und wir hatten wir hatten unterschiedliche Ansichten, wie man ein Lied spielen könnte. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kann das nicht so spielen. Und dann so im weiten Verlauf des Gespräches habe ich mich dann durchgerungen und gesagt, ich will es einfach nicht so spielen. Ich will nicht. Und manchmal sagen wir, ja, ich kann nicht, aber eigentlich meinen wir, ich will nicht. Ich will nicht vergeben, ich will nicht lieben, ich will nicht nett sein. Ich will meinen Zorn bewahren, festhalten. Ich will weiterhin auf Abstand gehen. Ich entscheide mich dafür. Wer ist unser Feind? Wer ist der Mensch, der dich schlecht behandelt hat in deinem Leben? Gestern waren wir an einer Geburtstagsfeier und hat jemand erzählt, wie er das Christsein erlebt hat. Hat mir im Herzen wehgetan. wie die Eltern ihrem Kind das Christsein weitergegeben haben. Ihr wehgetan. Diese Person, die ist immunisiert, ich hoffe nicht für ihr Leben, aber im Moment immunisiert für das Evangelium. Nicht mehr zu erreichen. Und da haben Menschen was verbockt. Natürlich, wir haben auch darüber gesprochen auf dem Heimweg, natürlich muss man irgendwann Verantwortung für sein Leben übernehmen und kann nicht sagen, die Eltern haben alles falsch gemacht. Das ist zu billig. Und trotzdem schmerzt es mich, wenn ich das sehe, wie wir Christen manchmal mit Leuten umgehen. Wer hat dir was zuleide getan? Vielleicht die Person, die immer dann die Waschmaschine benutzt, wenn du eigentlich dran wärst. Das kann schon zornig machen. Oder dann nicht aufräumt, oder? Wenn man, ich weiß nicht, es gibt ja Häuser, da macht es der Hausarbeit, aber es gibt auch Häuser, da putzt jeder die Waschküche, wenn er fertig ist. Und eben, wenn du kommst, hast du noch überall diese Fusseln. Der Filter nicht gereinigt. Das ist nervig. Immer die gleiche Person. Und dann ist sie noch laut. Trägt auf, nervt. Nimmt immer allen Platz ein, auf dem Flur, im Treppenhaus. Man darf nichts rausstellen. Aber da stehen immer die Schuhe dieser Person draußen. Trägt auf. Dann wächst etwas in uns. Und ich hoffe, ihr spürt, dass es nicht Liebe ist. Der steile Abschluss dieses Abschnitts. Darum seid vollkommen, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vollkommenheit. Das ist, was Gott bei uns sucht. Da habe ich Freude dran, ne? Ihr spürt es. Wisst ihr warum? Weil ich mein Leben lang unvollkommen war. Und weil ich mein Leben lang unvollkommen bleiben werde. Und die Vollkommenheit, die hier gemeint ist, ist nicht Perfektion. Ich sage es nochmal, Vollkommenheit ist nicht Perfektion. Es gibt Leute, die denken, sie seien vollkommen, wenn man ihnen keinen Fehler nachweisen kann. Weit gefehlt. Es gibt Menschen, die denken, ach nein, Vollkommenheit, das ist so, dann lasse ich es lieber gleich bleiben. Da mache ich gar nichts. Oder es stresst mich, es bringt mich so unter Druck, wenn man von Vollkommenheit spricht. Aber was ist denn die Vollkommenheit in diesem Text? Im Zusammenhang? Kann das jemand erkennen? Was ist gemeint mit Vollkommenheit? Zu lieben? Wie Gott uns liebt. Gott macht das, er liebt. Hier Römerbrief. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wir waren Feinde, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Gott macht es. Er liebt über die Grenze hinweg. Er macht diesen Schritt, er kommt auf uns zu, er greift in unsere Zerstörtheit hinein, in unsere Verbohrtheit hinein, in unser verkrampftes Wesen hinein. Und er kommt, er, der Herr der Herren, kommt als Lamm Gottes auf diese Welt und lässt mit sich machen, was wir wollen, damit wir erlöst werden. Als ich auf St. Geschona war und die Ausbildung gemacht habe, da hat mal jemand zu uns gesagt, wisst ihr, der Weg unten durch, der ist immer frei. Immer. Wäre schön, wenn das auf der Autobahn auch so wäre. Der Weg unten durch ist immer frei, meint, du kannst immer in Liebe und Demut einen Weg gehen und es wird immer funktionieren. Es ist immer ein freier Weg. Christus geht diesen Weg. Gott, der Vater, ist diesen Weg gegangen. Er hat diese Welt so sehr geliebt. Er hat dich so sehr geliebt, dass er Jesus Christus, seinen Sohn, in dein Leben hineingab, damit du nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. Er hat hier ist ein Tausch passiert. Du als Feind Gottes wurdest von Gott hineingenommen in seine Liebe. Und es hat dich verändert. Und daran spürst du, ob du zu Gott gekommen bist oder nicht, wenn diese Liebe dich verändert. Und wenn nichts passiert in deinem Leben, wenn du weiterhin ein Arsch bist, auf Deutsch gesagt, dann bist du auch nicht an dieser Liebe dran. Dann bist du noch nicht angekommen. Gott macht es. Und Vollkommenheit, um darauf zurückzukommen, was Vollkommenheit in diesem Zusammenhang ist, bedeutet nichts anderes, als dass wir die Liebe Gottes empfangen und sie uns verändert und zu liebenden Wesen macht. Wir empfangen und geben weiter, was wir empfangen haben. Darum nicht Perfektion. Man kann nicht in Perfektion lieben. Man kann nur mit dem Herzen lieben, sich hingeben, investieren, reingeben. Und das Wunderbare, und das ist das, was Gott macht, er macht aus Feinden, hier Feinde, Freunde Gottes. Wenn du ein Freund Gottes bist heute, dann darum, weil Christus Liebe in dein Herz hineingelegt hat, seine Liebe in dich hineingelegt hat, in dich investiert hat und dich aus der Todeszone in das Leben hinübergezogen hat. Das ist, was Christus tut. Und vielleicht spürt ihr, wie nötig wir das haben. Nicht nur ich und du persönlich, sondern wir als Welt. Wir haben es so nötig, dass aus Feinden Freunde werden. Wir haben es so nötig, in einer Welt, in der gestritten, gekämpft und gegengekämpft, in der angegriffen und verteidigt und wieder angegriffen und wieder verteidigt und ich gebe und du erhältst und ich hau dir eins auf den Deckel und du haust mir eins zurück und ich trete an dein Auto und du fährst mit dem Auto in mein Schienbein und brichst mir das Bein und dann bin ich noch verrückter und vergifte deinen Hund oder was auch immer. Es gibt ja ganz strube Dinge. Wir leben in dieser Welt des Kampfes. Und Gott hat das überwunden in seiner Liebe, in seinem Geben. Und das ist das Ziel der Liebe. Wir haben angefangen mit dem Hohelied. Ich habe euch erklärt, was Liebe ist. Liebe ist etwas Verbindliches, Starkes, eine unglaubliche Kraft. Ich habe euch gezeigt, wie Christus liebt. Er gibt sich ganz hin. Wir haben letzten Sonntag über das nachgedacht, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und jetzt, was das aus uns macht. Und nur, wirklich nur die Liebe Gottes kann das Böse überwinden. Auch in dir, in mir, in uns. Und nur die Liebe Gottes schafft es, dass Menschen, die so sind, plötzlich so werden und miteinander leben. Und wünschen wir uns das nicht? Frieden auf Erden? Lasst uns aufstehen und miteinander das Unser Vater beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.